Jetzt müssen wir aber noch etwas beachten. In der jetzigen Zeit hat sich ein Teil von Israel verhärtet, nicht alle. Und wir haben gesehen, es gibt auch in der heutigen Zeit einen Überrest nach Wahl der Gnade. Das sind durch 2000 Jahre hindurch all die Juden, die sich bekehrt haben und erkannt haben, Jesus, Jeschua von Nazareth ist der Messias. Und so gab es durch 2000 Jahre immer einen jüdischen Überrest. Aber in der heutigen Zeit ist dieser Überrest zusammen mit den Gläubigen aus den Heiden zusammengefasst worden zu einem Leib. Und das ist die Gemeinde. Und so steht in 1. Korinther 12, Vers 13, lese ich schon Vers 12, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also, Gläubige aus den Juden, und Juden heißt hier Juden, ja, nicht Kirche. Und solche aus den Heiden, hier genannt Griechen, die sind zu einem Leib zusammengetauft worden. Also das Zusammenfügen in den Leib Christi, das nennt die Bibel die Taufe des Heiligen Geistes. Und jetzt ganz wichtig, die bilden also eine Einheit. Und in Galater 3 steht Folgendes. Galater 3, Vers 27. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus. Also hier wird gesagt, heute, wenn jemand zum Glauben kommt und dann getauft wird und sich so zu dem Messias Jesus zählt, dann ist das vor Gott egal, ob er ein Jude ist oder ein Grieche. Und es ist auch egal, ob man Arbeitnehmer ist oder Arbeitgeber. Sozialen Unterschiede spielen keine Rolle. Und es ist auch egal, ob jemand ein Mann ist oder eine Frau. Ja? Und so sind Juden und Nichtjuden zusammengefügt in dem Leib Christi heute. Und man kann nicht sagen, als Jude, ich habe eine Sonderstellung. Vor Gott ist das nicht da. Der Unterschied ist schon da, nicht wahr? Wir sagen einer Schwester, guten Tag, Frau Müller. Und nicht Herr Müller, ja? Weil die Geschlechterunterschiede sind immer noch da. Ja, und jedes Mal, wenn man jemanden begrüßt, muss man sich entscheiden, ist das ein Mann oder eine Frau? Und gleichzeitig wissen wir, vor Gott hat man nicht einen Vorzug, wenn man eine Frau ist. Also Frauen sind nicht vor Gott besser als Männer. Ja? Und kommt nicht drauf an, aber es kommt auch nicht drauf an, welche soziale Stellung. Und das ist eben diese Situation heute. Aber nach der Entrückung, da wird ein Unterschied gemacht. In Offenbarung 7 haben wir den Überrest Israels, die 144.000, die versiegelt werden. Und dann sieht Johannes eine unzählbare Schar aus allen Nationen, die nach der Entrückung noch zum Glauben kommen werden. Aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Wunderbar. Und die sind aber dort eine Gruppe für sich, getrennt von Israel. Da kommt es darauf an, ob einer eben zu den versiegelten 144.000 gehört oder zu den Nationen. Gerettet werden beide, aber da wird ein Unterschied gemacht. Das ist heute nicht so. Aber dann wird es sein. Und jetzt sieht man auch es geht auch gar nicht, dass man die Gemeinde in die Drangsal hineingehen lässt. Weil wenn ein Jude sich heute bekehrt, ist er vor Gott aus seinem Volk herausgenommen, wie der Herr Jesus zu Paulus gesagt hat, ich nehme dich aus dem Volk und den Nationen heraus, zu welchen ich dich senden werde. Ekklesia, das ist das Wort für Kirche oder Gemeinde im Neuen Testament. Was heißt das?
Herausgerufene.
Ek, heraus, Klesia, gerufene. Die Herausgerufene. Darum spielt es keine Rolle heute, ob man Heide ist oder Jude. Weil alle Juden und Heiden sind herausgerufen, sie bilden die Gemeinde. Und nach der Entrückung wird aber wieder ein Unterschied gemacht. Also wenn ein Jude sich heute bekehrt, dann gehört er zur Gemeinde. Und wenn heute, wie gesagt, wenn jemand noch durch das letzte Traktat der Gemeindezeit zum Glauben kommt, in Zürich, vielleicht auch in New York, geschieht die Entrückung. Und dann werden auch die messiasgläubigen Juden entrückt werden. Weil die gehören zur Gemeinde. Aber dann werden sich ganz viele in Israel bekehren, aber es wird dann ein Unterschied bestehen. Und auch dort in Offenbarung 7, ab Vers 1, bedeutet, wenn es heißt Stamm Josef, Stamm Juda, Stamm Naphtali, bedeutet nicht die Kirche, die Kirche, die Kirche, sondern es bedeutet Israel. Denn in der zweiten Hälfte des Kapitels, dort wird dann gesprochen über solche, die sich bekehren nach der Entrückung, und die kommen aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Ganz klar in zwei Gruppen geteilt. Aber heute ist es so, in der Ekklesia, in der Herausgerufenen, da sind sowohl Juden aus ihrem Volk herausgerufen, als auch Heiden. Ich habe nur erwähnt, aber nicht die Stelle angegeben, in der Bekehrungsgeschichte von Saulus, in Apostelgeschichte 26, Vers 17, sagt der Herr Jesus, indem ich dich herausnehme aus dem Volk, also aus dem Volk Israel herausnehme und aus den Nationen, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Also die Gläubigen in der jetzigen Zeit, das sind Menschen, die aus der Menschheit herausgenommen sind, aus dem Volk Israel und auch aus den Nationen herausgenommen und bilden so etwas ganz Besonderes. Die Kirche, die Gemeinde. Es ist ja so, das Wort Ekklesia, das der Herr Jesus in den Evangelien zum ersten Mal verwendet, in Matthäus 16, dort kommt das zum ersten Mal vor, Ekklesia. Und er sagt dort in Matthäus 16, ich schlage auf. In Vers 18. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, griechisch Petros, ein Stein, und auf diesen Felsen, griechisch Petra, ein anderes Wort, gemeint ist Jesus Christus, von dem Petrus gerade vorher sagt, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist Ekklesia, meine Herausgerufene. Und wichtig, das ist das erste Mal im Neuen Testament, dass dieses Wort vorkommt. Aber in der Ersatztheologie, zum Beispiel sehr prominent in Holland und den Calvinisten, wird gesagt, die Kirche ab Adam. Und da wird gesagt, gewissermaßen, ab Adam alle Gläubigen, die gehören zur Kirche. Und im Neuen Testament auch. Das ist vollkommen falsch. Die Schrift spricht nie über die Kirche, die Gemeinde ab Adam, sondern in Matthäus 16, Vers 18, wo der Herr Jesus zum ersten Mal das Wort Ekklesia verwendet, im Evangelientext, da sagt er, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht habe ich meine Gemeinde gebaut. Nicht in Präsenz baue ich meine Gemeinde, sondern Zukunft werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist, wo Gläubige zu einem Leib zusammengefügt werden, wie 1. Korinther 12, Vers 13 das sagt, das geschah an Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Dort beginnt die Gemeinde. Das ist etwas ganz Neues. Und schauen wir uns das prophetische Schema der Bibel an. In Daniel 9, da geht es um die Prophetie der 70 Jahrwochen. Und da sehen wir, es gibt 69 Jahrwochen auf das erste Kommen des Messias, um hier zu leiden und zu sterben. Die 69 Jahrwochen dauern von dem Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen. Das hat sich erfüllt im Jahr 445 vor Christus, im Monat Nisan, Nehemia 2 berichtet davon. Da wurde erlaubt, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden kann. Das war März, April 445 vor Christus. Und von da gehen die 69 Jahrwochen bis ins Jahr 32. Das ist exakt das Jahr, in dem Jesus Christus an Palmsonntag auf dem Esel als König gefeiert nach Jerusalem eingezogen ist. Und da wird gesagt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 und 62 zusammen 69 Jahrwochen. Und wenn man diese Jahrwochen umrechnet, wie üblich in der Prophetie, zu 360 Tagen, dann sind das 173.088 Tage, die genau hineinpassen von März, April 445 vor Christus bis zum Palmsonntag, das war auch März, April, aber 32 nach Christus. Passt genau hinein. So steht das in Daniel 9, 25 prophezeit. Und dann heißt es, und danach wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage später kam die Kreuzigung. Und dann heißt es weiter, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt Jerusalem und das Heiligtum, den Tempel, zerstören. Das geschah im Jahr 70 nach Christus. Als Konsequenz der Ermordung des Messias. Und dann wird einfach nicht über die 70. Jahrwoche gesprochen in Daniel 9. Sondern dann heißt es, und bis ans Ende, bis in die Endzeit, wird es Krieg und Verwüstung geben. Und tatsächlich, durch 2000 Jahre hindurch, wurde Jerusalem ständig von den Nationen zertreten und erlitt Verwüstung. Eine ganze Kette. Und dann plötzlich spricht Daniel 9, Vers 27 über die letzte, die 70. Jahrwoche. Und er sagt, dass dann der kommende Fürst einen Bund schließen wird mit den vielen, ein Ausdruck für Israel im Buch Daniel, für 7 Jahre. Und dann werde das Reich Gottes kommen. Das Reich des Messias. Also dann muss Jesus Christus wiederkommen. Jetzt merken wir, 69 Jahre vor dem 69 Jahrwochen, Verzeihung, bis zum ersten Kommen des Messias als leidender Messias. Und 7 Jahre und dann das zweite Kommen in Macht und Herrlichkeit, um das Reich aufzurichten. Und dazwischen, sagt Daniel 9, eine lange Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem. Hat sich genauso erfüllt. Und wenn man das einmal so verstanden hat, dann stellt sich die Frage, aber warum ein so langer Einschub? Jetzt von 2000 Jahren. Und man fragt sich, diese lange Zeit, was hat das zu bedeuten? Sehr viel. Denn im Neuen Testament wird gesagt, alles im Zusammenhang mit dem Leib Christi, das war ein Geheimnis. Im Alten Testament liest man nichts von dem Leib Christi, wo Juden und Heiden herausgenommen werden und die Ekklesia bilden. Das war ein Geheimnis. Und darum sagt Paulus in Epheser 3, das ist ein Geheimnis, das von Ewigkeit her in Gott verborgen war und erst jetzt im Neuen Testament offenbart wurde. Das heißt, in diese lange Zwischenzeit kam dieser Einschub. An Pfingsten, haben wir es gesehen, Nachdem die 69. Jahrwoche gestoppt hat an Palmsonntag, ein paar Wochen später kam der Heilige Geist, um in der Gemeinde zu wohnen, um die Gläubigen zu taufen zu einem Leib. Aus Juden und Heiden. Aber das soll nicht ewig sein, denn die Gemeinde wird entrückt werden und der Heilige Geist in der Gemeinde wird, so wie er bei Pfingsten gekommen ist, mit der Gemeinde weggehen. Das ist die Entrückung der Gemeinde, wo Jesus Christus nicht auf die Erde kommt, sondern nur in den Luftraum nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Da haben wir also dazwischen die Zeit der Gemeinde. Das ist die Zeit, in der eben Gläubige aus den Nationen eingepfropft sind und das Zeugnis übernommen haben. Da gehört die Gemeinde hinein. Und Paulus beschreibt dieses Geheimnis der Gemeinde, die eben nicht die Kirche ist ab Adam, sondern das war eine Überraschung in Matthäus 16. Auf diesen Felsen werde ich meine Ekklesia, meine Herausgerufene, bauen. Der Apostel Paulus beschreibt dieses Geheimnis der Gemeinde in 8 verschiedenen Geheimnissen. Das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen im Römerbrief. Das Geheimnis der Verwandlung bei der Entrückung in 1. Korinther 15. Das Geheimnis seines Willens, dass die Gemeinde nämlich im tausendjährigen Friedensreich an der Seite des Königs stehen wird. Das war im Alten Testament nicht verraten. Das ist das Geheimnis seines Willens, Epheser 1. Das Geheimnis der Einverleibung der Nationen, dass die in den Leib Christi eingefügt werden, Epheser 3, 4 bis 6. Das Geheimnis der Frau des Christus, dass also die Ekklesia die himmlische Braut des Messias ist, Epheser 5. Dann das Geheimnis Christus in euch, im Kolosserbrief, dass der Haupt des Leibes, das Haupt des Leibes eben in allen Gliedern, in jedem Einzelnen wirkt und Christus da durch seine Kraft gegenwärtig ist. Das ist das Geheimnis Christus in euch im Kolosserbrief. Dann das Geheimnis der Gottseligkeit in 1. Timotheus 3 und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Das sind alles Geheimnisse im Zusammenhang mit der Gemeinde. Und bei diesen Stellen muss man immer darauf achten, was ist in dem Gesagten unbekannt gewesen im Alten Testament? Das macht das Geheimnis aus. Und wir haben also gesehen, aber das mit dem Ölbaum, das begann mit Abraham. Die Wurzel. Und Gott hat Abraham Verheißungen gemacht. Er kam ins Land und da hat Gott den Bund mit Abraham geschlossen in Sichem. Im Jahr 2036 vor Christus, also 75 Jahre alt war. Da heißt es in 1. Mose 12, Vers 6, und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Da haben wir Gottes Landzusage im Abrahamsbund. Der Abrahamsbund umfasst ganz verschiedene Punkte. Aber unter anderem für Israel die Zusage, das Land wird ihnen gehören. Und die von der Ersatztheologie, die sagen, ja heute, das ist nur Zionismus, dass es wieder einen Staat Israel gibt. Die hätten eigentlich gar kein Anrecht auf das Land. Ach wo, da steht, deinem Samen will ich dieses Land geben. Das gilt nicht mehr. Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar, sagt Römer 11. Also das gilt immer noch. Und Sichem, das ist heute Nablus, eine der größten Palästinenserstädte in dem sogenannten besetzten Westjordanland. Und wir sehen, Abraham baute dort in Sichem einen Altar. Warum? Um Gott zu danken für diese Bundesverheißung. Er hat das im Glauben angenommen. In der Ersatztheologie wird das im Unglauben verworfen. Das, was Abraham im Glauben angenommen hat. Und so baute er also dort ein Heiligtum, ein Altar in Sichem. Jetzt schauen wir uns diesen Ort an. Hier im Bild stehen wir auf dem Berg Garizim, bei Mitzpe Yosef, das ist der Josef-Aussichtspunkt, und schauen da runter nach Nablus und sehen wir da, wie es so eine Aussparung gibt zwischen den Häusern. Da hat man eben im 20. Jahrhundert archäologische Grabungen gemacht und hat die Ruinen des alttestamentlichen Sichem gefunden, innerhalb dieses Vororts von Nablus. Und da hat man ein Heiligtum entdeckt. Denn an diesem Ort, das ist genau der Ort, wo Gott Abraham erschienen ist und er ihm den Altar gebaut hat, da wurde dann in der Folge eine Tempelanlage mit Mauern gebaut. Ich habe hier angeschrieben, die Mauer 900, falls man das sieht. Ja, jede Mauer hat so eine Zahl bekommen, aber hier sieht man sehr gut die Mauer 900. Das ist eine Tempelanlage aus der mittleren Bronze 2a, also 2000 bis 1750. Da hat Abraham den Altar gebaut und dann hat man das ausgebaut zu einem Heiligtum. Und jetzt versteht man auch, warum in Josua 24 gesprochen wird über das Heiligtum des Herrn in Sichem. Das ist nicht die Stiftshütte. Die Stiftshütte stand in der Zeit von Josua in Shiloh. Josua 18, Vers 1. Das ist dieses Heiligtum, das man ausgegraben hat. Hier eine andere Sicht. Und hier jetzt rechts im Bild die Mauer 900. Also da hat Gott diesen Bund geschlossen mit Abraham. Diesen Bund hat Gott dann immer wieder bestätigt. Insgesamt 7-mal bestätigt. Weitere Male gegenüber Abraham, dann auch gegenüber Isaak und gegenüber Jakob. Das ist die Wurzel. Und noch etwas ganz Wichtiges. Bei einer dieser Bestätigungen, das ist 1. Mose 15, da fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Im Hebräischen steht hier das Wort Tardema. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird in 1. Mose 2, wo Mose beschreibt, dass Gott Adam in einen Tiefschlaf fallen ließ und dann eine Rippe entfernt hat. Schmerzfrei. Das war ein tiefer Schlaf, also eine Narkose sogar. So tief. Und das hat übrigens dazu geführt, dass ein Arzt, das war James Simpson, 1811 bis 1870, ein gläubiger Mann, auf die Idee kam, irgendwie müsste es möglich sein, eine Anästhesie machen zu können bei den Operationen. Ich meine, man hat ja schon früher operiert, aber das war schon ziemlich unangenehm. Ja, ohne Narkose operieren. Und da ist er auf die Idee gekommen mit Chloroform. Ist nicht das Beste, aber es war schon mal was. Und aufgrund dieser Stelle, und nun, das Wort Tardema wird verwendet für Abraham. Er fiel einen tiefen Schlaf. Aber vorher, bevor er schlafen durfte, musste er alle diese Tiere zusammenbringen. Turteltaube, Felsentaube, Ziege, eine junge Kuh und einen Widder. Und er musste diese Tiere schlachten und in zwei Stücke schneiden. Er musste jeweils ein Stück auf diese Seite, das andere auf jene Seite legen. Und dadurch entstand eine Art Straße zwischen diesen Stücken. Ich würde sogar sagen, eine Bundesstraße, um ein Wort von heute ein bisschen zu verändern. Eine Bundesstraße, und zwar war das die übliche Art, wie man im Nahen Osten, im Altertum, Verträge geschlossen hat, zum Beispiel zwischen einem König und einem Fürsten. Man hat Tiere genommen, sie geschlachtet, eine Bundesstraße gebildet. Dann wurden die Abmachungen zwischen dem König und dem Fürsten verlesen und beide Parteien mussten sich verpflichten, das einzuhalten und mussten zwischen diesen Opferstücken hindurchgehen. Und damit sagten sie, wenn ich mich nicht an die Abmachung halte, dann soll mit mir geschehen, was mit diesen Tieren passiert ist. Das ist klar. Also typisch ein zweiseitiger Bund. Aber in 1. Mose 15, da ist man überrascht als Leser. Es heißt, dass ein Feuer zwischen diesen Stücken hindurchging. Und dann lesen wir in 1. Mose 15, Vers 18, nachdem diese Feuerflamme hindurchgegangen ist zwischen den Stücken, an diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Das ist ja nur ein einseitiger Bund. Nur Gott hat sich verpflichtet und nicht der Mensch. Und das ist nun ganz wichtig. Darum konnte dieser Abraham-Bund nicht untergehen. Darum sind diese Verheißungen im Abrahamsbund nach Römer 11, Vers 29 unbereubar, weil Gott die ganze Verantwortung übernommen hat. Also auch wenn Israel sich falsch verhalten würde, dann würde trotzdem der Bund erhalten bleiben, weil Gott die Verantwortung übernommen hat. Aber wie geht das, wenn Gott die Verantwortung übernimmt und damit sagt, wenn dieser Bund eben nicht treu aufrechterhalten wird, dann soll es ergehen wie diesen Opfertieren. Wir ahnen schon was. Aber Galater 3 sagt, einen von Gott bestätigten Bund, das ist der Bund von Abraham, kann nicht durch das 430 Jahre später gegebene Gesetz den Bund vom Sinai, aufgehoben werden. Ja, tatsächlich, 430 Jahre nach dem Bundesschluss in Sichem, 1. Mose 12, war der Auszug aus Ägypten und der Bundesschluss Gottes mit Israel am Sinai. Und dieser Bund war zweiseitig. Die Israeliten haben, 2. Mose 19 und folgenden, dreimal gesagt, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Zwei Seiten sind beteiligt, aktiv. Israel hat nicht geschlafen. Da gab es keinen Schlaf, Tiefschlaf. Und jetzt verstehen wir auch, dieser Bund, der all die Gesetze umfasst, die Gott Israel gegeben hat, ab 2. Mose 19, hunderte von Geboten, die sind zusammengefasst in den 10 Geboten. Und die hat Gott aufgeschrieben auf 2 Tafeln. Warum? Manche denken, ja, die Gebote gegenüber Gott auf einer Tafel, das wäre 1 bis 4, und die Gebote gegenüber dem Mitmenschen, 5 bis 10, auf die zweite Tafel. Aber das wird nie so gesagt in der Bibel. Aber es waren 2 Tafeln und die mussten dann in die Bundeslade hineingelegt werden, als Zeugnis für den Bund, und zwar für den zweiseitigen Bund. Man muss davon ausgehen, auf jeder Tafel stehen die 10 Gebote. Aber es ist so wie heute, wenn wir einen Vertrag machen, die Bank macht einen Vertrag, dann schickt sie 2 Exemplare, man muss unterzeichnen, die Bank hat schon unterzeichnet, ein Exemplar zurück an die Bank und eines darf man bei sich behalten. Ja, jede Partei muss ein Vertragsdokument haben. Und das wurde in die Bundeslade hineingetan. Der Vertrag, die Seite Israels, der Vertrag, die Seite Gottes. Und am Ende der Wüstenwanderung hat Mose eine Abschiedsrede gehalten in den Gefilden Moabs, also gegenüber von Jericho, auf der anderen Seite des Jordans, im heutigen Jordanien, am Fuß des Nebo. Und da hat er die Reden von dem 5. Buch Mose gehalten und erklärt, wenn Israel die Gebote nicht einhält, dann wird der Fluch Gottes über sie kommen. Und sie werden auch das Land verlieren. und ganz viele Flüche werden sie treffen. Das Volk Israel ist dann unter Josua, dem Nachfolger, ins Land gegangen. 6 Jahre lang wurde das Land erobert. Und dann hat Josua ganz Israel zum Landtag nach Sichem versammelt. Und zwar hat er sie nochmals erinnert, ihr müsst auf die Gebote des Bundes vom Sinai, die Gott Israel gegeben hat, genau achten, damit eben der Fluch nicht über sie kommt. Und dann lesen wir in Josua 24, Vers 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Dieser große Stein kam bei den Ausgrabungen auch ans Licht. Genau in diesem Heiligtum des Herrn in Sichem. Und diesen Stein hat Josua aufgerichtet, indem er nochmals erinnert hat an den Bund vom Sinai, der zweiseitig war. Und er hat klar gemacht, dieser Stein ist Zeuge, dass wir diese Abmachung mit der zweiten Generation auch nochmals ganz klar abgemacht haben. Das heißt, wenn ihr untreu seid, werdet ihr das Land verlieren und alle Flüche werden über euch kommen. Aber wo habt ihr das aufgerichtet? Bei dem Heiligtum, bei der Terebinte, bei dem Heiligtum des Herrn. Nun, wir haben schon in 1. Mose 12 gelesen, dass Abraham diesen Altar gebaut hat bei der Terebinte in Sichem. Also Josua hat genau am gleichen Ort, wo Gott den Bund mit Abraham gemacht hat, den Bund vom Sinai bestätigt. Und der Bund vom Sinai war eine Katastrophe für Israel. Darum nach der Kreuzigung des Messias ab dem Jahr 70 verlor Israel das Land und wurde über die ganze Welt zerstreut. Und in der heutigen Zeit kommt aber das Volk zurück, hat den Staat wieder gegründet. Und die Verheißungen über Jerusalem, Israel, Juda erfüllen sich vor unseren Augen. Ich habe ein Buch geschrieben, Leben wir wirklich in der Endzeit, wo ich 180 Endzeitprophezeiungen zusammengestellt habe, die sich alle schon erfüllt haben seit der ersten Einwanderungswelle von Juden ins Land, 1882 bis heute. Ja, warum kommen die zurück? Ja, weil der Bund mit Abraham unbereubar ist. Und Gott hat das Land verheißen. Und letztendlich sogar vom Nil bis zum Euphrat. Das hat sich noch nie erfüllt in der Vergangenheit. Aber Gottes Verheißungen sind unbereubar. Das muss in Erfüllung gehen. Und warum? Ja, der Stein sagt, sie haben alles verloren. Aufgrund ihrer Verantwortung. Aber beim Abrahams Bund, da hat ja Gott die Verantwortung übernommen. Wenn Untreue ist. Und darum kam vor 2000 Jahren der Herr Jesus, der Messias. Und er starb auf dem Golgatha-Felsen vor dem Gennatur von Jerusalem. Und er hat genau das erfüllt. Gott hat verheißen, wenn dieser Bund nicht eingehalten wird, übernimmt er die Verantwortung. Aber Gott kann nicht sterben. Und darum musste Gott, nämlich Gott der Sohn, Mensch werden, damit er sterben konnte. Und den Abrahams Bund erfüllen. Und darum führt Gott das Volk Israel heute wieder zurück und stellt es wieder her, weil seine Verheißungen unbereubar sind. Und eigentlich müsste jeder sehen, der an die Ersatztheologie glaubt, jeden Tag, wenn wir sehen, wie sich die biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt, und zwar so drastisch, ja, 180 Einzelpunkte, und wir sehen, wie das weitergeht, wie kann man noch daran glauben? Man kann verstehen, die Reformatoren, die haben noch nichts gesehen davon. Die haben gedacht, ja gut, Israel ist vorbei. Aber heute sehen wir, nein, Gott erfüllt sein Wort, weil er verheißen hat, Israel wird wieder das Zeugnis bekommen. Und wir warten auf den Tag, wo die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, und dann gehen wir nach Hause. Und dann wird eben der Ölbaum wieder mit den edlen Zweigen bestückt werden, die werden wieder eingepfropft und Israel wird das Zeugnis übernehmen. Also es ist so wichtig, dass wir in der Bibel unterscheiden zwischen der Gemeinde und Israel. Das ist nicht dasselbe. Und wir müssen alles an seinen Platz lassen und dann ist die Bibel so wunderbar, so klar. Und es geht alles so wunderbar auf. Und da muss man nicht eben alle Wörter umdeuten. Es bedeutet nicht mehr das, was sie eigentlich bedeuten. Und man stellt ja auch fest, diese Leute von der Ersatztheologie, die können mit dem meisten prophetischen Wort nichts anfangen. Also wo hört man die Predigen, sagen wir zum Beispiel über Hesekiel 40 bis 48? Und zwar über alle Details des kommenden Tempels. Nein. Sie sagen, ja, das hat schon eine Bedeutung für die Gemeinde. Ja, aber wo bitte? Und wo sieht man sie predigen über all diese prophetischen Kapitel, die eben sich heute erfüllen und noch erfüllen werden in der großen Drangsal im tausendjährigen Reich? Ein großer Teil der Bibel wird eigentlich brachgelassen. Und sagt schon, ja, natürlich hat das eine Bedeutung und das bezieht sich auf die Gemeinde. Aber wo? Da werden da Verse genommen, da. Aber den Gesamtzusammenhang, das verlieren die. Und sie verstehen es nicht. Und das geht nur, wenn wir eben das Wort Gottes so nehmen und richtig teilen. Der Apostel Paulus, und damit möchte ich schließen, sagt in 2. Timotheus 2 zu Timotheus, diesem jungen Bibellehrer in der Gemeinde damals. Vers 15. Befleißige dich selbst, Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, gemeint ist ein Facharbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder wörtlich in gerader Richtung schneidet. Also ein Facharbeiter, der muss heute auf eben Hundertstelmillimeter genau arbeiten, um nicht, je nach Maschine, noch genauer. Und mit Präzision, aber wenn einer denkt, ja, das kann man auch so machen und so, das geht gar nicht, die muss man wegschicken. Das sind Arbeiter, die sich nicht bewährt haben. Und wenn man das Wort Gottes eben nicht in gerader Richtung teilt, das ist für Israel, das ist für die Gemeinde, das ist für die Nation im Allgemeinen und das ist für die Zeit der Gnade, das ist für die Zeit des Gerichtes, das ist vor der Entrückung, das ist nach der Entrückung. Wenn man das nicht sauber teilt, dann sagt die Bibel, ist man ein Arbeiter, der sich schämen muss. Das steht so. Aber es braucht eben Anstrengung, das fällt nicht einfach so in den Schoß. Man muss wirklich sich dem Herrn hingeben und das Wort studieren und das Wort lernen und das meint er, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dann die Konsequenz ist, die ungöttlichen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen ist Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen ist und den Glauben etlicher zerstören. Ja, da gab es Leute, die haben gesagt, Auferstehung, das ist eigentlich im übertragenen Sinn schon heute geschehen. Das geht doch nicht. Plötzlich die Auferstehung vergeistigen. Die Bibel spricht von einer wirklichen Auferstehung. Das waren solche Lehrer, die nicht in gerader Richtung geschnitten haben. Und da gibt es ungöttliche, leere Geschwätze. Und auch heute, so vieles ist leeres Geschwätz, das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und Da wird gesagt, gerade schneiden und solche Geschwätze vermeiden. Und die sind ganz schädlich für die Gemeinde. Also, und zwar, die fressen weiter wie ein Krebs. Eigentlich ist gemeint ein Gangrän. Das ist ja eine furchtbare Krankheit, zum Beispiel an den Füßen. Und es ist ein bakterieller Befall. Das frisst immer weiter, bis man dann amputieren muss. Zehe weg, Fuß weg. Wenn man da nicht wirklich aufpasst, das frisst immer weiter. Und so sagt er, das bleibt nicht stehen. Wenn man das Wort nicht mehr richtig teilt, dann frisst das weiter und der Schaden ist immens. Ja, damit wollen wir schließen.